Liebe Gemeinde, was hilft's Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn allein selig machen? Ja. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, passt dann doch nicht so ganz. Machen wir es uns vielleicht selbst einfach zu einfach, dass der Glaube allein selig macht? Und das hat ja auch schon der Namensgeber unserer Gemeinde, Martin Luther, so gesagt, deswegen wird das wahrscheinlich auch stimmen. Machen wir es uns damit vielleicht zu einfach, dass Glaube und Werke am Ende doch unter dem Strich das Gleiche meinen? Machen wir es uns damit vielleicht zu einfach, dass wir als Christen sowieso auf der richtigen Seite stehen und dass wir die Moral natürlich gepachtet haben? Oder was meint denn der Jakobus hier in dem Predigttext, wenn er behauptet, wir müssen unseren Glauben durch Taten erst noch beweisen? Ich bin da als Theologe natürlich sehr versucht, jetzt Folgendes zu machen. Zuerst erkläre ich euch, warum Jakobus und Paulus, also Werke und Glaube, irgendwie relativ Gleiche meinen. Danach erzähle ich das Gleiche von Martin Luther und dem Pietismus mit dem gleichen Ergebnis und der gleichen Problematik. Und danach geht es darum, dass es uns doch eigentlich auch so geht, dass wir eigentlich gute Werke tun als Christen und das schon irgendwie passen soll. Und das würde schon alles irgendwie stimmen. Aber mich frisst das innerlich wirklich auf, nicht zu wissen, ob ich als Christ gut genug lebe und in den meisten Entscheidungen in der Moderne irgendwie auch gar nicht das genau Christliche immer zu wissen und tun zu können. Und wenn es dann doch einmal offensichtlich klappt, dass ich das Christliche tue und die richtigen Werke tue, dann passiert Folgendes. Ich komme in so eine Spirale rein von Überheblichkeit und bin der Meinung, dass alle Christen, die das nicht genauso machen, in dieser spezifischen Situation scheinbar auch nicht einen richtigen Glauben haben. Kennst du das auch in Teilen? Ich kann dir jetzt diese Sicht auf das Paradox in der christlichen Existenz nicht einreden und will das dir auf keinen Fall aufdrücken. Aber zumindest möchte ich heute zu euch über dieses zweite Problem reden, dass wir dazu neigen, in guten Phasen unseres Glaubens dann auch überheblich zu werden, aufgrund unserer Werke, die wir als solche wahrnehmen. Nennen wir das hochtrabend Werkgerechtigkeit. Vor Gott gerecht sein zu wollen, aufgrund guter Taten, die man tut, und das dann natürlich auch seinen Mitgeschwistern in der Gemeinde spiegeln zu wollen. Da wir als Christen nun mal große Freunde der Zahl 3 sind, werde ich nun mal in 3 Punkten predigen. Zuerst kurz über die Werke und Gott. Was meint denn da Werkgerechtigkeit? Danach über Werke und wir als Gemeinde. Wo liegt das Problem daran im Miteinander, wenn wir von Nächstenliebe singen, wie gerade eben? Und natürlich am Ende der Punkt 3, bis dahin sollten alle wieder aufgewacht sein, über Werke und dich selbst, über deine Seele. Was hat das Ganze konkret mit dir zu tun und wie kann es nun weitergehen? Ja, zuerst, was meint Werkgerechtigkeit im Verhältnis vor Gott? Ich denke vor allem, dass wir vor ihm, also in Bezug auf unser Heil, auf unsere guten Taten anstelle unseres Glaubens bauen und uns nicht allein auf die Gnade verlassen. Das meint vor Gott auf einer Ebene des Glaubens beziehungsweise der persönlichen Beziehung zu Jesus, was vielleicht eine schönere Formulierung für Glaube ist. Das meint es, dass wir da teilweise ein seltsames Ungleichgewicht oder eine Art Aufrechnen guter Taten einschleifen lassen, so nach dem Motto, Gott, ich bin so ein guter Christ, deswegen gib mir auch mehr Segen. Und fatale auch andersrum, wenn ich mich mal gerade nicht als guten Christ fühle, dann bin ich des Segens auch nicht ganz wert. Die Motivation dafür ist, denke ich, meistens, dass wir uns vor anderen selbst darstellen wollen, damit andere diesen Segen, den Gott natürlich austeilt, erkennen und in Ehrfurcht erstarren mögen. Im Verhältnis zu Gott meint Werkgerechtigkeit also vor allem so ein seltsames Verständnis von Gegenseitigkeit. Als ich selbst mit etwa 15 Jahren Christ wurde, trieb mich eine Frage rum, die im Nachhinein nahezu blöd wird. Wie sehr muss Gott mich denn noch lieben, damit ich noch Christ bin? Das war falsch. Wie sehr muss ich noch als Christ handeln, damit Gott mich immer noch liebt? Ich glaube, diese beiden Fragen haben mich sehr umgetrieben. Aber nach außen spielte ich natürlich ein vollkommen anderes Spiel. Vielleicht kennt das der eine oder andere hier. Nämlich, wie sehr muss ich anderen zeigen, dass ich ein guter Christ bin in dem, was ich tue? Und ein guter Christ ist natürlich immer ein besserer Christ als die um ihn rum. Kennst du das vielleicht? Ich denke, beides gehört zusammen. Je mehr wir begreifen, dass wir vor Gott an unserem Selbstanspruch scheitern und nur auf die Gnade angewiesen sein können, umso mehr neigen wir dazu, dass wir uns vor anderen selbst darstellen als gute Christen und bessere Christen und behaupten damit, dass das ja eigentlich nicht stimmt, dass wir an Gott wirklich scheitern. Und das ist Werksgerechtigkeit. Und wo ist nun das Problem daran? Ist das nicht alles vollkommen normal, wenn das so automatisch wirkt, wie ich das gerade darstelle? Naja, ich denke, dass diese Art von Werkgerechtigkeit eine gravierende Dynamik und Spirale so der gegenseitigen Überheblichkeit befördert und es keine punktuell oder selten auftretende Sache ist. Daher zu meinem zweiten Punkt. Dort, wo Gott uns berufen hat, dort neigen wir am ehesten zur Werkgerechtigkeit. Um zu verdeutlichen, was ich damit meine, wenn man etwa im Zuge der Friedensbewegung zum christlichen Glauben gekommen ist, dann glaube ich, dass man deswegen vermutlich andere Menschen nach ihrem Engagement für den Frieden oder ihrer Haltung zu friedensethischen Fragen beurteilt. Wenn man aus einer eher konservativen Familie mit klarer Rollenzuschreibung kommt und das Leben mit Jesus hingegen als eine Befreiung von Zwängen so einer traditionellen Rollenmuster erlebt hat, die einem als Kind ja oft genug verletzt haben, dann will man sein Kind wohl in einer größeren Freiheit aufwachsen sehen. Wenn man aber hingegen berufen wurde aus einer konservativen Erziehung heraus, die man aber als Segen und als von Gott begleitet erlebt hat, dann kann man es wahrscheinlich kaum verstehen, dass die Kinder von anderen im Gottesdienst lärmend durch die Gänge rennen. In beide Richtungen wirkt hier in einer gewissen Weise Werkgerechtigkeit. Aus der Überheblichkeit heraus, sowohl in dem Beharren auf dem Befreiungspotenzial des christlichen Glaubens, als auch in dem Beharren auf traditionellen Rollenmustern als Nonplusultra des christlichen Glaubens. Der Punkt meiner Berufung selbst liegt in meinem Interesse am Denken an sich. Natürlich beurteile ich meine Mitchristen, also euch teilweise, natürlich nach euren Äußerungen und Haltungen Fragen des christlichen Glaubens, auch wenn ich das oft gar nicht möchte. Das passiert einfach. Mir sind dafür natürlich andere Dinge nicht so wichtig. Und darauf folgt dann wiederum diese Dynamik der Werkgerechtigkeit, indem die mehr oder weniger direkt herabgesetzte Person, also du, das wiederum merkt, dann wendet sie den aus ihrer Berufung kommenden Maßstab auf mich selbst an und das Karussell der Werkgerechtigkeit, diese Spirale des gegenseitigen Aufrechnens von Christlichkeit, die dreht sich immer weiter. Wenn du dich gerade am negativen Beigeschmack von Berufung stören solltest, dann können wir das auch gerne Prägung nennen oder ererbte Haltungen. Also das vermutlich von Kindesbeinen an, wir sind ja meistens als Kinder getauft und so weiter, an aufgesogene und kultivierte Verständnis von gutem Christsein, also die in der Kirche erlernten Ausdrucks- und auch Sprachformen, Umgangsformen. Meines Erachtens macht sich das besonders daran bemerkbar, dass wir Formalia sehr wichtig finden, also das Beharren auf bestimmten Gottesdienstformen und liturgischen Abläufen und alles andere ist dann gleich vom Satan, je nachdem, wo man gerade herkommt. Aber das geschieht, denke ich, auch aus diesem Selbstanspruch, dass wir als Christen moralisch auf der richtigen Seite stehen und dass wir prinzipiell auf der richtigen Seite stehen und dies auch im Verhältnis zu Nichtchristen. Deswegen noch ein kurzer Exkurs zu dieser Problematik. Ich denke, die Konsequenz nach außen von dieser innergemeindlichen Werkgerechtigkeit ist, dass viele Menschen oft schon zu glauben wissen, was christlich ist, ohne im Glauben zu stehen. Kennt ihr das, dass ihr von nichtgläubigen Bekannten für bestimmte Taten oder Haltungen oder Meinungen kritisiert und ermahnt werdet, die aus ihrer Brille nicht christlich sind? Etwa wenn man als Christ in politischen Fragen auf die 10 Gebote, die die meisten gar nicht kennen, oder auf ein sehr plattes und blödes Verständnis von Nächstenliebe festgenagelt wird, nach dem Motto, nein, das darfst du nicht sagen, das verstößt doch gegen deine Religion. Nennen wir das mal nicht christliche Werksgerechtigkeit für Christen. An dieser Stelle unterbrechen wir das aktuelle Programm für eine kurze Werbesendung. Für nur 2,90 Euro erhalten Sie mittlerweile in der 6. Auflage, fast schon vergriffen, die wissenswerte Broschüre Christliches in der AfD. Es erwarten Sie 32 leere Seiten, die Sie nach Belieben selbst füllen können mit Ihrer Form von Christlichkeit, solange der Vorrat reicht. Ja, und auch das ist eine Form von Werkgerechtigkeit. Denn gerade bei der Frage nach einer Haltung von Christen in politischen Debatten begegnet mir zumindest ständig diese Überheblichkeit in alle Richtungen. Man bekommt von überall her als Christ auch die Haltung vorgehalten, die man haben soll, um ein guter Christ zu sein. Ähnliche Schemata, wie wir aus der Gemeinde kennen, laufen dann eben andersrum ab, aber prinzipiell läuft es fast auf das Gleiche hinaus. Und was in der erwähnten Broschüre das Christliche sein soll, dürfte relativ klar sein. Jeder Christ, der sich für diese Partei entscheidet, gilt als Idiot pro forma. Aber bestärkt ihnen das dann nicht in seiner Wahl und darin, das Christliche auf ein traditionelles Familienbild zu verkürzen, wie es sich nun mal nahe liegt teilweise? Sind wir ehrlich zueinander, ohne uns von vornherein übereinander aufgrund unserer Tradition und Prägung zu erheben, ohne von vornherein schon übereinander ein Urteil gefällt zu haben, weil diese Werkgerechtigkeit, nennen wir sie auch mal Selbstgerechtigkeit, sich einfach meistens auch ziemlich gut anfühlt und der leichtere Weg ist. Nun zu meinem dritten Punkt. Was hat das Ganze mit dir zu tun nach all diesen Gemeindezeugs eben? Noch einmal, es geht mir um Überheblichkeit gegenüber anderen durch eine Überbetonung der eigenen Steckenpferde und Haltungen, die als unverzichtbar und unabdingbar für ein gutes Christsein dargestellt werden. Es geht mir nicht um Gesetzlichkeit als eine bestimmte Verhaltensform, um Konflikte zu inszenieren oder anzugehen, auch wenn das natürlich irgendwo auch zusammenhängen mag. Und ich denke, wenn wir ehrlich miteinander sind und diese punktuelle Selbstgerechtigkeit aus Glauben im Blick haben, erst dann erschließt sich uns der heutige Predigttext und diese Frage nach Glaube und Werken. Dann schauen wir erstmal genau hin auf die Beispiele, die sich uns bieten bei Jakobus. Da geht es nämlich um das selbstgerechte Wegschauen vor krasser Armut in der Gemeinde. Dann geht es da um Abraham, einen Vater, der seinem Sohn fast ein Messer ins Herz rammt. Und dann geht es, wie wir vorige Woche von Christoph gehört haben, um die Hure Rahab, also keine besonders christliche Person, die plötzlich zum Segen wird für andere, indem sie aber ihr eigenes Volk verrät. Nur wenn wir nicht genau hinschauen bei dieser Frage nach Glaube und Werken, ja, dann trägt Jakobus vor allem Forderungen an christliches Leben heran, die uns maßlos überfordern, indem so ein abstraktes Jetzt tue endlich Werke im Raum steht. Aber gleichzeitig sensibilisiert er uns dafür, wie schnell wir aus Selbstgerechtigkeit in so eine blinde Werkgerechtigkeit hineinlaufen, bei der wir wiederum nur uns selbst und unseren Glauben im Blick haben und gar nicht die Werke und Taten, die für den Nächsten angebracht werden oder die wir eigentlich tun sollen. Wir haben nur im Blick, wenn wir das so durchführen, was uns am besten dastehen lässt, wie wir unseren Glauben am besten zeigen können damit. Kennst du vielleicht dieses hier schon oft gehörte Bild von den Missionaren aus Herrnhut, die so lange auf dem Baumwollfeld mit den dortigen Zwangsarbeitern und Sklaven arbeiten, bis die von selbst fragen, wer denn dieser Gott sei, der sie zu solche Menschen geschaffen hat. Kennst du diese Art von Geschichte, die eigentlich zur Nachfolge ermutigen soll und dies auch meistens irgendwo auch tut, aber indirekt so ein bisschen Druck aufbaut mit der selbstverständlichen Annahme, die man bei schlechtem Hinhören da reinlesen könnte, dass immer aus intensivem Glauben auch intensive Werke folgen. Und wenn nun mal diese intensiven Werke nicht kommen und Gott einen nicht in die Mission beruft, na dann war der Glaube auch nicht intensiv genug und man hat es gar nicht verdient gehabt, dass man zu so etwas Großem auserkoren wird. Ich denke, dass diese Sicht, die ja oft mit geistlichen Relativierungen geschmückt wird, dass diese allgegenwärtig ist und bestimmt mehr als wir wollen, was unser Selbstbild als Christen ausmacht. Dieser Drang teilweise, anderen den eigenen Glauben durch große Taten zu beweisen, der führt uns geradewegs in die Selbstgerechtigkeit aus Glauben, vor der unser Predigttext aber so massiv warnt. Wie Christoph schon vorigen Sonntag sagte, können wir meist nur im Kleinen treu sein und auf Gottes große Taten warten. Aber gerade dann begreifen wir ja, dass wir vor Gott an unserem Selbstanspruch, ich habe einen großen Glauben und bin deshalb ein guter Christ, scheitern. Ich denke, dass wir uns daher auch im Kleinen oftmals lieber als gute und bessere Christen darstellen mit einem großen Glauben und gemeinsam aus unserer Berufung, aber öfter aus unseren Steckenpferden und Ansichten, so eine Spirale der sich aufwiegelnden Werkgerechtigkeit fördern. Jakobus warnt in dem Predigttext für jemanden, der sagt, ja, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige du mir doch deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Und er warnt damit vollkommen zu Recht, denn die Ebenen zu trennen ist absurd. Das ist eine theologische Kategorie, die man irgendwie aufpropft auf Debatten, aber in den meisten Entscheidungen oder Haltungen ist das für uns vollkommener Nonsens, glaube ich. Wie schon unser Gemeindeidol sagte, ein guter Baum trägt einfach gute Früchte. Denn man trennt ja Glaube und Werke nur, um sich selbst überheblich und selbstgerecht über andere zu stellen. Meistens, denke ich, weil man sich selbst auf der Habenseite, was die Werke angeht, zu befinden scheint. Und der andere wird das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass man sich selbst als besserer Christ durch Glaube oder Werke definiert. Nein, er wird einfach auf andere Werke oder andere Glaubenssätze oder auf seine guten Taten verweisen, die ja wiederum seine Steckenpferde und Ansichten sind, und wird sich darauf berufen und die gegen alle wiederum ausspielen und diese Spirale weiterführen. Auf diese Weise geraten dann nicht nur Barmherzigkeit und Nächstenliebe aus dem Blick, sondern auch der Glaube an sich. Der wird so zur bloßen Ressource des Christen, um daraus gute Werke zu generieren. Werke, mit denen du und ich sich überheblich darstellen können und so auch vor Gott den Glauben selbst eigentlich dann gar nicht mehr brauchen, um als gerecht dazustehen. Das belastet natürlich unsere Beziehung untereinander, aber viel gravierender, glaube ich, auch unsere zu Jesus, der unseren Glauben erst bewirkt und auf den sich unser Glaube erst hinorientiert. Wenn wir das einschleifen lassen, dass der Glaube zum bloßen Pool wird für gute Taten, die man daraus holen kann, und für eine bessere Moral als der Rest der Welt, dann leidet darunter auch unsere Beziehung zu Jesus selbst. Denn er hat am Kreuz das Werk vollbracht, auf dem dein Glaube erst aufbauen kann. Irgendein religiöser Glaube, der ist nur Nabelschau. Ohne den Bezug zu Jesus ist er leer. Er will, dass du und ich zumindest ihm gegenüber ehrlich sind darüber, wer wir sind, weil wir wissen, wer er ist und dass er unser Herr und Gott sein will. Und wenn wir zumindest ihm gegenüber in der stillen Zeit, im Gebet, in der Andacht ehrlich sind, dann müssen wir uns auch nicht hinter unseren guten Taten und Werken verstecken, um uns selbst zu beweisen, dass wir gute Christen sind und dies anderen zu spiegeln. Denn von so einem kranken und kaputten Selbstbild, davon hat dich Jesus befreit. Er hat dich davon befreit, dich vor anderen durch gute Taten beweisen zu müssen und erst anderen zeigen zu müssen, dass du ein guter Christ bist. Du wirst diese guten Taten in der Regel eh selbstverständlich tun. Aber entscheidend ist, dass du deine persönliche Beziehung zu ihm ehrlich und aufrichtig gestaltest und dich davon auch nicht durch das meistens ganz gut gemeinte Geplapper deiner Geschwister ablenken lässt. Sei ehrlich und aufrichtig in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus, deinen Glauben. Denn der Glaube allein kann selig machen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.